Ich freue mich sehr, Ihnen heute in den kommenden 20 Minuten ein paar Einblicke in diese spannende Kristallwelt geben zu dürfen und möchte mich da vor allem auf die Diagnostik und auf neue Therapieansätze konzentrieren. Hier ein Blick durch das Klinikmikroskop, wo man schon so ansatzweise Gichtkristalle erkennen kann. Die sind hier nochmal schöner dargestellt. Diese doppelbrechende Struktur ist es ja eigentlich so das Charakteristikum und auch der diagnostische Goldstandard für die Arthritis urica. Sieht man hier sehr schön. In der Klinik sieht das Ganze dann oft so aus mit einer sehr schmerzhaften Monoarthritis. Zu diesen Füßen und zu diesen Patienten komme ich dann später noch einmal bei der Fallvorstellung. Die Gicht ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Also in den westlichen Ländern beträgt sie 1-2%. Sie ist vor allem abhängig von Alter und Geschlecht. Man weiß zum Beispiel, dass über 65-jährige Männer bis zu 7%, da die Prävalenz bis zu 7% liegt. Und wir wissen auch, dass die Gicht mit ihrer Prävalenz angestiegen ist, was einerseits einmal zu tun hat mit dem demografischen Wandel. Wir haben immer eine immer älter werdende Gesellschaft mit immer mehr Komorbiditäten, mit Polypharmazie und so weiter. Was ist nun die Gicht? Im Wesentlichen sind es ja also Uratkristalle im Gelenk, die einen akuten Gichtanfall auslösen. Deswegen auch die Assoziation mit der Hypourikämie. Wir wissen, dass bei einer Serumharnsäure von unter 6,8 Milligramm pro Deziliter rein pathophysiologisch die Harnsäure bei normaler Körperkerntemperatur und bei physiologischem pH gelöst vorliegt. Wenn die Serumharnsäure dann diese 6,8 Milligramm pro Deziliter übersteigt, kann dann die Serumharnsäure im Gelenk dann ausfallen, präzipitieren und dann zu diesen Kristallen führen. Hier ist noch eine kleine Abbildung bezüglich der Pathophysiologie. Ich bringe deswegen die Abbildung, weil man hier diesen Interleukin-1-Beta-Mediator sehr gut sieht. Zudem möchte ich auch noch später eingehen, weil hier sehr viele Therapieansätze auf dieses Interleukin-1-Beta jetzt da sind, mit dem Canakinumab oder mit dem Anakinra. Und die wichtigen Mediatoren in diesem ganzen Entzündungskomplex sind. Wie kommt es zu einer Hypourikämie? Das ist einerseits, also die meisten Patienten, fast über 90%, haben eine polygen vererbte Stoffwechselstörung. Sie sind sogenannte Under-Excreter. Das heißt, sie haben eine verminderte renale Harnsäureausscheidung. Also das hat auch sehr viel mit Genetik zu tun. Und natürlich wird es dann potenziert durch den Purinzufuhr über die Nahrung. Und das sind dann vor allem diese Lebensmittel hier, unter anderem. Eine geringe Rolle, aber doch auch eine wichtige Rolle spielt die endogene Überproduktion von der Harnsäure, die wir vor allem beim Tumolyse-Syndrom sehen, aber auch bei Leukämien, bei der hämolytischen Anämie und so weiter. Die Klinik, man teilt die Gicht in 4 Stadien ein. Stadium 2 wäre der akute Gichtanfall mit der klassisch akut auftretenden Monoarthritis, der ausgeprägten lokalen Entzündungsreaktion und der massiven Schmerzsymptomatik. Also die Patienten haben wirklich extrem viele Schmerzen. Da reicht schon die Bettdecke auf dem Fuß, dass es dann zu massiven Schmerzen kommt. Wir haben typische Lokalisationen. Das ist einerseits das Großzehengrundgelenk, aber auch Sprunggelenk, Knie- und Ellbogengelenke sind sehr häufig betroffen. Der Anfall klingt dann meist nach einigen Tagen ab, aber es kann dann immer wieder zu rezidivierenden Attacken kommen und das führt uns dann zu chronischem Gicht. Das sind dann diese Uratablagerungen, die man oft an der Ohrmuschel sieht, der Knochentophus, der dann schließlich zu einem Knochendefekt führt, was man dann auch im Röntgenbild sehr schön sieht, und es kann auch zu renalen Manifestationen kommen. Die Diagnose, wie ich schon erwähnt habe, ist Goldstandard, diese Natrium-Uratkristalle in der Gelenksflüssigkeit. Wichtig ist auch die Klinik, die oft sehr typisch ist, und die bildgebende Untersuchung. Das Labor hilft uns eigentlich beim akuten Gichtanfall nicht wirklich weiter. Es kann auch sein, dass die Harnsäure bei einem Gichtanfall auch im unter 6,8 Milligramm pro Deziliter liegt. Also da sollte man nach 2 Wochen dann noch einmal die Harnsäure überprüfen. Eine der wichtigsten Differentialdiagnosen ist die septische Arthritis. Also wenn man eine Gelenkspunktion macht, sollte man auch immer gleich eine Kramfärbung mitmachen, dass man auch eine septische Arthritis ausschließen kann. Diese Folie bringe ich jetzt deswegen. Es gibt vom ACR und von der Euler einen gewissen Diagnosescore. Da kann man mindestens 23 Punkte erreichen und sollte über 8 Punkte kommen, dass man mit einer großen Spezifität und einer großen Sensitivität sagen kann, dass es sich um eine Gicht handelt. Und wie Sie hier sehen können, gibt es 4 Punkte jeweils für die Bildgebung. Deswegen möchte ich da jetzt auch nochmal näher drauf eingehen. Und zwar vor allem über die Arthrosonographie und zu DECT auch noch kommen. Ich finde, die Arthrosonographie ist eine sehr elegante Möglichkeit, um noch einmal eine Diagnosesicherung zu haben. Sie ist erstens einmal nicht invasiv, sie ist zwar sehr untersucherabhängig, aber sie hat dann eine sehr gute Spezifität und Sensitivität. Es gibt so 2 Gelenke, bei denen man wirklich aufpassen muss, das ist das Sprunggelenk und das Ellbogengelenk, weil bei denen kann es sein, dass auch bei gesunden Patienten dieses klassische Doppelkonturzeichen vorkommen kann. Was man auch im Ultraschall sehr gut sieht, sind die Tophi, auch diese versteckten Tophi, die man oft makroskopisch mit dem freien Auge nicht sehen kann. Und auch sehr gut ist die Sonographie zur Verlaufskontrolle der Tophusgröße. Dann habe ich hier ein paar Bilder mitgebracht, wo man dieses Doppelkonturzeichen sehen kann. Das sehen Sie vor allem hier sehr schön. Hier einen Tophus. Das ist leider kein dynamisches Bild, aber man sieht hier auch so ein bisschen so Zeichen von einer Hypervaskularisation. Das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass da vermehrt Aktivität da ist. Hier ist noch einmal der Tophus ein bisschen größer. Die DECT, also das Dual Energy CT, hat auch eine sehr hohe Spezifität. Hilft mir auch zur Differenzierung, ob es sich um Uratkristalle handelt oder um eine andere Kristallarthropathie. Die Limitationen der DECT sind einerseits natürlich die hohen Kosten und die Verfügbarkeit. Und bei frühen Gichtanfällen, also bei einem frühen Erkrankungsstadium, ist es auch limitiert, weil man nur solide Uratdepots erkennen kann mit einer bestimmten Dichte. Ich habe hier auch ein paar Bilder mitgebracht. Das geht jetzt. Das sind Patienten von uns im Spital, von der Ambulanz. Das sehen Sie zwar ganz klein und fein, aber hier beim Ellbogen einen kleinen Kriechkristall. Dann hier bei der Achillessehne. Also da reichen oft so ganz kleine grüne Punkte aus, dass man schon die Diagnose stellen kann. Und hier auch, das ist beim Fuß. Das ist jetzt von der Literaturrecherche, das ist natürlich jetzt sehr eindrücklich, aber bei den Patienten hätte man wahrscheinlich gar keine DECT machen müssen, um die Diagnose einer Gicht zu diagnostizieren. Gut, zur Therapie. Wir haben einerseits 2 Therapieziele. Einerseits bei der akuten Gicht, dass man symptomatisch und schnell handelt und die kausale Behandlung, also dass man auch die Hyperuricämie dann, also die erhöhte Harnsäure dann senkt. Patientenaufklärung ist auch sehr wichtig. Die Patienten verlangen auch in der Ambulanz, also häufige Fragen sind immer, wie viel kann ich essen, wie viel kann ich trinken, was soll ich weglassen. Da ist vom EGR dieses Diagramm eigentlich immer ganz nett zum Durchgehen mit dem Patienten. Also fettarme Milchprodukte sind zum Beispiel gut gegen die Gicht, Vitamin C, Koffein. Was man wirklich meiden sollte, ist zum Beispiel das Bier, das ist an sich schon sehr purinhaltig. Alkoholexzesse sollte man meiden und vor allem diese Kombination mit Alkoholexzess und am nächsten Tag Fasten, weil es hier doch zu starken Verschiebungen vom Harnsäurepool kommt und dann wirklich so ein Gichtanfall provoziert werden kann. Gut, dann gibt es dann einen schönen Algorithmus von der Euler, welche Medikamente und wie ich einen akuten Gichtanfall behandeln kann. Im Endeffekt hat man da 3 Key Players, beziehungsweise 4, das ist das Colchicin, die NSAIs und das Cortison, das ich auch intraartikulär spritzen kann. Die wichtigsten Punkte, man sollte so früh wie möglich mit der Therapie beginnen. Gerade beim Colchicin, das sollte man eigentlich in den ersten 12 Stunden geben, damit man den besten Effekt hat. Es sollte wenn man schon eine harnsäuresenkende Therapie hat, sollte man die nicht unterbrechen, also man sollte das unbedingt weitergeben. Und in den Meta-Analysen hat man gesehen, dass eigentlich die NSAR, die Glucocorticoide und auch das Colchicin gleichwertig sind. und auch die intratikulären Steroide haben sich als effektiv und sicher bewiesen. Dieses Prinzip mit dem Pill in the Pocket finde ich auch sehr gut, weil man den Patienten auch anhält, selbst eine Selbstmedikation machen zu können, vor allem mit dem Colchicin, eben weil man es gerade im Anfall sehr schnell nehmen sollte. Also die Patienten sollten es dann immer dabei haben, wenn die dann merken, jetzt kommt und die merken das. Also die wissen ja schon die ersten Anzeichen davon, dann können sie gleich ein Colchicin einnehmen, dass man so die Entzündung noch ein bisschen in Zaum hält. Gut, bei dem Colchicin möchte ich noch kurz sagen, das ist nämlich auch neu. Es gibt jetzt dieses Niedrigdosisschema da. Also früher hat man das Colchicin ja sehr hoch dosiert, jetzt geht man da eher zurück und es reicht, gerade auch wegen den ganzen Nebenwirkungen, da ist vor allem die Diarrhoe, die da früher sehr häufig vorgekommen ist, eben weil man so hoch dosiert hat. Jetzt ist es so, dass man im Akutfall ein Milligramm geben soll und dann eine Stunde später noch 0,5 Milligramm. Und dann zur Anfallsprophylaxe kann man entweder 0,5 Milligramm oder 1 Milligramm geben. Genau, und bei fehlender Besserung, das ist eh klar, also wenn es nach 24 bis 20 Stunden nicht besser wird, dann sollte man seine Diagnose überdenken. Hier noch wegen der Niereninsuffizienz, Colchicin bitte immer anpassen. Und auch Acht geben bei dem Colchicin, es hat mehrere Interaktionen, gerade mit diesen CYP3A4-Hämmern, auch Interaktionen mit Atorvastatin und Simvastatin, da auch Acht geben und gegebenenfalls die Dosis anpassen. Was macht man jetzt, wenn Colchicin, die NSAR und die Glucocorticoide nichts bringen? Dann lautet eine Empfehlung der DGAH, dass man das Canakinumab einsetzen kann. Und das Canakinumab, wie anfangs schon erwähnt, bei der Abbildung ist ein Interleukin-1-Beta-Antikörper. Ist eine subkutane Gabe, wird einmal gegeben und danach sollte es eigentlich 12 Wochen lang nicht mehr gegeben werden, hat eine lange Halbwertszeit und ist vor allem von den Kosten, das sind die über 15.000 Euro pro Spritze, also ist extrem teuer. Es gibt dann noch ein anderes Medikament, das ist das andere Kinret, das ist ein Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist, wesentlich günstiger, ist aber noch off-label. Also es kostet, wenn man es dann durch die 28 Stück ausrechnet, 40 Euro am Tag. Also wenn man das so, das ist schon ein Unterschied. Acht geben muss man sowohl bei meiner Kinra als auch beim Canakinumab auf Infektionen, Neutronen, Thrombozytopenien. Dann zur harnsäuresenkenden Therapie. Warum macht man eine harnsäuresenkende Therapie? Man weiß, dass Patienten, die schon einmal einen Gichtanfall hatten, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, wieder einen Gichtanfall zu bekommen. Also nach 5 Jahren, wenn die keine harnsäuresenkende Therapie haben, haben dann bis zu 89% innerhalb von 5 Jahren wieder einen Gichtanfall. Deswegen harnsäuresenkende Therapie ist sehr wichtig. Das ist auch so ein Algorithmus von der Euler vorgegeben, wie ich eine harnsäuresenkende Therapie einsetzen kann. Die Indikation ist ganz klar, dass es beginnt nach dem ersten gesicherten Gichtanfall. Man kann auch schon während eines akuten Gichtanfalls die Therapie beginnen. Oft wartet man noch 2 Wochen, bis der Anfall abgeklungen ist, aber laut dieser Studie kann man auch schon währenddessen anfangen. Man sollte eben, das habe ich schon erwähnt, die Therapie nicht unterbrechen, wenn ein neuer Gichtanfall auftritt. Anfallsprophylaxe ist sehr wichtig und meine Zielwerte sind entweder unter 6 Milligramm pro Deziliter oder wenn eine chronische Gicht besteht, unter 5 Milligramm pro Deziliter. Ich habe dann auch so ein Stufenschema, möchte vor allem jetzt auf das Allopurinol und auf das Sebuxostat eingehen. Hier sehen Sie noch kurz die Ansatzpunkte, von wo die einzelnen Medikamente wirken. Bei dem Allopurinol ist es das Um und Auf, dass man das langsam dosiert, also einschleichend gibt. Man sollte mit 100 Milligramm anfangen und das dann wöchentlich um 100 Milligramm steigern. Das sieht man sehr häufig, dass gleich das Allopurinol mit 300 Milligramm gegeben wird. Sollte man nicht machen, weil da die Gefahr sehr hoch ist, dass man erstens wieder einen Gichtanfall auslöst. Und vor was man immer ein bisschen Angst hat, ist dieses, kommt zwar sehr selten vor, aber Allopurinol ist eigentlich die häufigste Ursache dafür. Das sind diese Hypersensibilitätssyndrome. Also das Steve-Johnson-Syndrom und das TENS, die toxische epidermale Nekrolyse. Auch ganz spannend finde ich, dass das jetzt schon weiß, es gibt so gewisse HLA-Subtypen, vor allem von asiatischer Herkunft, die da betroffen sind, die ein erhöhtes Risiko haben für das Steve-Johnson-Syndrom oder für das TENS. Die Devise lautet also Start Low, Go Slow, also immer mit 100 Milligramm anfangen. Natürlich, wenn eine Niereninsuffizienz vorliegt, noch ein bisschen runtergehen. Unter 45 Milligramm pro Deziliter sollte man nur mit 50 Milligramm Allopurinol zum Beispiel anfangen. Also da nicht schnell herum. Gut, dann das Febuxostat gibt es seit 2011 in Österreich, wird weitgehend über die Leber verstoffwechselt. Das ist beim Febuxostat ist das der Vorteil, dass man nicht so auf die Niere achten muss, also gerade bei leichter bzw. mittelschwerer Niereninsuffizienz ist keine Dosisanpassung erforderlich. Es hat auch weniger Arzneimittelinteraktionen als unter dem Allopurinol und ist wesentlich potenter. Was vielleicht auch ganz interessant ist, das war mir auch neu, wenn man schon einmal auf das Allopurinol wenn man einen Patienten hat und der hat auf das Allopurinol einen Hautausschlag bekommen, da habe ich früher immer Angst gehabt, dass ich dann das Febuxostat nehme, weil ich geglaubt habe, dass da eine Interaktion besteht. Gibt es aber Daten dafür, dass die keine Cross-Reactivity haben. Also man kann es dann trotzdem geben, da ist keine Kontraindikation dafür da. Genau, da ist noch einmal eine Gegenüberstellung. Gut, im klinischen Alltag ist Febuxostat also eine Therapieoption, wenn Allopurinol nicht vertragen wird, der Harnsäurezielwert unter Allopurinol nicht erreicht wird und bei eingeschränkter Nierenfunktion. Wichtig, die Medikamenteninteraktionen mit Azathioprin und Mercaptopurin, das darf man nicht vergessen. Genau. Zu den Uricosurica, das Brenzpromaron und das Probenecid, das möchte ich jetzt eher nur kurz fassen, haben sehr viele Interaktionen, sind auch jetzt gerade in Österreich nicht am Markt, aber wir haben ein neues Uricosuricum, das ist seit Februar 2018 in Österreich zugelassen, das ist das Lesinurat oder auch Zurampic. Inhibiert die Harnsäuretransporter, hemmt also so die Rückresorption von der Harnsäure in der Niere. Wichtig, die Einnahme nur in Kombination mit Allopurinol und Febuxostat, weil auch in einer Phase-2-Studie gezeigt wurde, dass wenn es alleine gegeben wird, dass da die renalen Nebenwirkungen steigen. Kontraindiziert ist es auch bei einer schweren Niereninsuffizienz. Hier zu den Studien, das war die CLEAR 1 und die CLEAR 2 Studie für das Allopurinol und die Crystal-Studie für das Febuxostat. Gut. Die Uricolytika, die sind auch Reservemittel wirklich für sehr schwere Gichtanfälle, die nicht gut einstellbar sind, immer wieder rezidivieren. Da ist vielleicht die Rasburicase noch das bekannteste, das oft für das Thrombolyse-Syndrom genommen wird. Noch kurz zur Anfallsprophylaxe. Wird eben empfohlen, für eine Zeitspanne von mindestens 8 Wochen bis maximal 6 Monate. Da eignet sich das Colchicin, wenn keine Kontraindikation dafür da ist, eigentlich recht gut. Da reicht eigentlich 0,5 Milligramm aus bis 1 Milligramm. Dann zu den Komorbiditäten. Sind eben bei der Gicht erhöht, muss man aufpassen, immer ein Augenmerk auch drauf legen bezüglich arterieller Hypertonie, Niereninsuffizienz, Diabetes. Und dann möchte ich noch kurz einen Fall präsentieren von einem 54-jährigen Patienten. Seine Beschwerden haben schon sehr früh angefangen, das war 2011, ist dann aber erst 2014 zu uns ins Spital gekommen, war vorher im niedergelassenen Bereich bei einem Rheumatologen. Da lautete die Erstdiagnose seronegative RAA und Gichtarthropathie, weil er immer sehr hohe Harnsäurewerte hatte. Er lief dann sehr lange unter Ebetrixat und Allopurinol, hat nicht wirklich was gebracht. Allopurinol wurde gesteigert, es wurde dann schließlich eskaliert auf Humira, dann Adenurik. Er hat immer wieder die Anfälle bekommen. Mit Adenurik 120 Milligramm hat man es aber dann recht gut einstellen können. Es ist auch dann die Diagnose des seronegativen RAA revidiert worden, zu mir ist abgesetzt worden und es ist dann eine Zeit lang dann mit dem Adenurik relativ gut gegangen. Ist nun dann leider von der Krankenkasse nicht mehr bewilligt worden. Er hat dann eine Zeit lang gar nichts eingenommen und hat dann angefangen, eine akribische Fotodokumentation zu machen. Also die Mappe ist sehr spannend. Hier nur ein paar Ausschnitte. Er hat dann auch immer die Zeitung dazu genommen, dass man das Datum sieht. Schlussendlich war es dann so bei ihm, dass er bei uns stationär war. Wir haben dann einmal das Zurampic auch zusätzlich ausprobiert. Da hat sich am Anfang bei den Laborwerten, wie Sie hier sehen können, also hier haben wir es angefangen im Oktober, hat sich nicht viel getan. Deswegen hat man dann, statt das Allopurinol mit dem Zurampic zu kombinieren, ein Adenurik dazugegeben. Nur leider sind dann die Anfälle immer schlimmer geworden und auch immer hartnäckiger und haben dann auf Cortison, auf Colchicin und auf NSAID kaum noch angesprochen, auch in der Kombination nicht angesprochen. Und schließlich und endlich hat man sich dann entschieden, ihm eine Interleukin-1-Beta-Blockader zu geben, und das mit dem Anakinra, weil es einfach viel kostengünstiger ist. Das war seine Medikation bei Entlassung, und das sind seine Füße bei Entlassung. Also, hat sehr gut gewirkt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.